ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Jetzt nochmal Ihr Name, bitte.
Ja, ich heiße Thorsten Tannenberg.
Wann sind Sie geboren?
Ich bin am 7. Juni 1963 in Leipzig geboren.
Was ist Ihre Profession?
Ich bin ausgebildeter Schulmusiker.
Was treibt Sie an?
Meine Frau und meine Kinder.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
In Leipzig und Dresden.
Arbeiten Sie da an zwei Orten?
Nein, aber ich bin in Leipzig geboren, habe dort meine Kindheit verbracht. Und wenn ich nach Leipzig fahre, ist es immer noch meine Heimat.
Ja.
Aber in Dresden wohne ich jetzt seit 1993 und das ist schon,
das ist ein Argument,
jetzt schon irgendwo auch meine Heimat geworden.
Ja, verstehe. Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Tatsächlich John Coltrane, Say It. Das ist eine Platte, die ich jetzt gerade zum Geburtstag geschenkt bekommen habe.
Was genau hat Sie da so berührt?
Ich höre ja alles, also von Franz Liszt bis Bach und deutschen Hip-Hop und alles. Ich habe jetzt gerade Sade wieder für mich entdeckt und John Coltrane ist natürlich eine Musik, die weit, weit in die Vergangenheit reicht. Na, das ist quasi eine Musik, die so in die Ursprünge des Jazz nach dem Krieg kommen. Und wenn man so die ganze Geschichte der Leute, die dort gelebt haben, wie die für ihre Musik gelebt haben. Und wenn man das so ein bisschen mithört und da über die Leute liest, dann ist das was Unfassbares, Schönes. Und auch so, da sind ja ganz viele Basics drin von Harmonie und Dingen, die
ja, und halt
auch für die
weit,
Musik
ist ja auch weit darüber hinaus. John Coltrane wird ja manchmal auch so ein bisschen, sag ich mal, zur Last gelegt, dass er einfach teilweise recht verkopft ist. Manchmal ja sogar mathematisch vorgegangen ist und man sich da erstmal so ein bisschen reinhören muss, bevor es einen berührt.
Ja klar, natürlich ja. Aber das ist ja bei Bach genauso. Also bei Bach können Sie alles mathematisch aufbereiten und trotzdem ist das eine zutiefst intime Musik.
Mhm. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ich lese immer verschiedene Bücher parallel. Ich habe jetzt gerade ein Buch Mitternachtsbibliothek, wo ich jetzt gar nicht jetzt weiß, wer das geschrieben hat.
Ziemlich depressive Geschichte, so.
Ja, aber da geht es um, wie wollen wir unser Leben eigentlich gestalten. Aber was ich immer da liegen habe, ist Strugatsky, Picknick am Wegesrand.
Worum
das lese
geht's?
Ich, glaube ich, jetzt das 20. Mal. Da habe ich den Film tatsächlich 1979 gesehen. Gab es damals in der ARD so eine Science-Fiction-Serie. Samstagsabends, 23.05 Uhr nach dem Wort zum Sonntag, kam die immer. Und da habe ich wie gebannt davor gesessen, Stalker von Andrei Tarkovsky. Ein russischer Film, also damals noch Sowjetunion. Und ich habe das Buch mir erst vor, ich weiß nicht, 5-6 Jahren gekauft. Und das ist ein dystopischer Film, da gibt's die Zone, das spielt natürlich in Russland und es geht sehr viel um natürlich diese russische Lebensart und das Depressive dieser Menschen, um Glück finden. Und
was sicherlich so vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse immer wieder neu oszilliert,
ja, klar,
oder? So immer wieder sich neu anfühlt.
Mich berührt das sehr, also auch dieser Krieg jetzt gerade, weil ich denke, was diesem Volk in den letzten 100 Jahren zugemutet worden ist, an Kriegen, an Entbehrungen, dass die das überhaupt mitmachen.
Welches Volk
auch jetzt diesen
jetzt?
Krieg, ich meine dieses russische Volk. Und die ganzen, die so um die, also ich sag mal, in der ehemaligen Sowjetunion, das berührt mich sehr, weil ich kenne da sehr viele Menschen und war auch da sehr oft und diese Mentalität liegt mir eigentlich sehr nahe, aber wie gesagt, es ist, ja, kompliziert.
Herr Tannenberg, wie beginnt Ihr Tag?
Erstmal ganz lange noch im Bett liegen bleiben, mindestens noch mal eine halbe Stunde und dann mache ich tatsächlich 30 Liegestütze.
Es gibt Leute, die sagen, das ist nicht so viel. Ich finde das wahnsinnig viel. Und wir werden jetzt mal reinhören in Ihre Lieblingsmusik. Jetzt hören wir erstmal Say It von John Coltrane. Ich freue mich sehr.
Danke. Hey.
John Coltrane. Say it over and over again. Musikwunsch meines Gastes heute hier bei MDR Kultur trifft. Ich begrüße nochmal ganz herzlich Thorsten Tannenberg. Hallo.
Hallo.
Sie haben eben gesagt, 30 Liegestütze ist so das Erste, was Sie am Tag machen. Ist das konstant seit Jahren oder wollen Sie das noch steigern?
Nein, das ist der Versuch, meiner Frau nachzustreben, die das tatsächlich schon seit mehreren Jahren macht. Und ja, mit dem Alter braucht man einfach, klar, habe ich zumindest gelesen, muss man sich um die Muskeln kümmern. Und das versuche ich jetzt, weil ich will 100 Jahre alt werden. Deswegen.
Ich halte Ihnen die Daumen, das klingt super. Also Sie sind quasi so fit für die Stelle, Geschäftsführer des Sächsischen Musikrates und wollen es auch bleiben. Und Sie sitzen in einer Institution, die in Deutschland junge Talente an die Oberfläche bringt, sichtbar macht in einem Wettbewerbsverfahren, das auch Kritik eingesteckt hat, das sich auch immer wieder mal erneuert und auf mittlerweile 62 Jahre zurückblicken kann. Jugend musiziert. Jetzt das Finale des Bundeswettbewerbes, das war jetzt vom 5. bis 11. Juni dieses Jahr in Wuppertal. Und Sie saßen mit in der Jury. In welcher Jury saßen Sie?
Ich war in diesem Jahr in der Jury Popgesang für die Altersgruppen 3 und 4, verantwortlich als Juryvorsitzender. Ja. Das vielleicht für das Publikum oder für die Hörer, da geht man quasi immer als Fachfremder rein. Also die Juryvorsitzenden sind Fachfremde und dann hat man noch 3, 4 Kollegen, die als Experten dabei sitzen.
Altersgruppe 3 und 4, was heißt das? Wie alt sind die dann?
Die sind zwischen 14 und 17.
Ah, okay. Da geht also stimmlich wahrscheinlich schon einiges.
Da geht sehr viel und da merkt man natürlich noch den Unterschied zwischen Jungs und Mädchen. Also gibt dann schon die großen Mädchen und gibt noch die kleinen Jungs. Aber stimmlich geht da schon sehr viel und da wird natürlich die Grundlage gelegt. Da merkt man dann schon, daraus könnte mal was richtig Großes werden oder das ist jetzt ein schönes Hobby.
Mhm. Und sind Ihnen da so ein paar Sachen dieses Jahr irgendwie besonders aufgefallen? Vielleicht auch ein paar Persönlichkeiten oder Dinge, wo Sie gesagt haben, das war dieses Jahr besonders? Es ist wahrscheinlich für Sie auch immer irgendwie besonders, ja, weil Sie ja immer also wieder in einer anderen Jury
sitzen. Man lernt ja diese Kinder bei so einem Wettbewerb jetzt nicht direkt kennen. Mhm. Zumindest wenn man auf Bundesebene ist. Ich betreue den Landeswettbewerb ja sehr persönlich. Also bin ich ja wirklich, wir machen das an 6 Tagen. Da kennt man mittlerweile die Eltern, man kennt die Lehrerinnen und Lehrer, also die Kollegen, die einen über Jahre und dann darüber natürlich auch die Kinder, da spricht man sehr viel schneller persönlich. Bei so einem Bundeswettbewerb als Juryvorsitzender hat man eigentlich nur ein kurzes Meeting, kurz bevor es losgeht. Dann versucht man so locker mit den Jugendlichen zu sprechen, um einfach denen die Last zu nehmen und zu sagen, hallo, das ist jetzt alles so gar nicht so wichtig. Wir freuen uns auf dich, dass du dabei bist. Ich finde es immer wieder erstaunlich, weil ich habe da eine große Hochachtung davor, weil ich sage, die das machen, die müssen erstmal 15 oder 20 Minuten Programm abliefern. Mhm. Und das, wer sowas schon mal gemacht hat, weiß. Und das auf den Punkt. Also die können jetzt nicht sagen, vielleicht morgen oder vielleicht nächste Woche, sondern die sind an dem Mittwoch um 9.20 Uhr dran.
Zwischen den Stücken dürfen Sie da applaudieren? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, kommt aufs Publikum an. Also es gibt Juryvorsitzende, die wollen das nicht. Ja. Ich habe das bei Popgesang, ist natürlich immer ein anderes Publikum. Das ist ja Unterschied, ob Sie jetzt alte Musik machen oder Popgesang oder ob Sie Schlagzeug machen. Ne? Es sitzt immer anderes Publikum drin. Ne? Also bei Popgesang war das schon sehr locker. Man hat ja auch noch Technik, mit Mikro wird gearbeitet und so weiter. Man hat ja noch meistens einen Korrepetitor, also einen Klavierbegleiter dabei. Aber wie gesagt, ich versuche da auch mit ganz viel Hochachtung den Kids gegenüber aufzutreten, weil ich glaube, dass sie das verdienen. Und da lernt man schon ganz schnell in diesen 2 Minuten diese Persönlichkeiten kennen. Also diese kleinen Jungs waren diesmal dabei, ne, wo ich einfach gesagt habe, hey, das schaffst du, das wird richtig gut jetzt. Und dann hat man schon die 17-jährigen Diven, die schon gut wissen, dass sie da jetzt was super hinstellen werden.
Wissen Sie, Herr Tannenberg, mittlerweile kennen wir ja alle so diese Castingshows, ne, wo sich junge Leute vor Jurys stellen, was ich an sich erstmal schon mal einen irren Schritt finde. Und danach kriegen sie direkt auch ein Feedback. Und ich habe jetzt gesehen, das ist in dem Wettbewerb auch so. Aber trotzdem wird es doch da riesige Unterschiede geben. Können Sie mal den wichtigsten Unterschied sagen?
Ja, der richtigste Unterschied ist natürlich, dass das intim passiert. Also das wird nicht vor der Öffentlichkeit präsentiert. Also der Wert des Wettbewerbs Jugend musiziert ist ja, dass wir sagen, es gibt ein Wertungssingen und die bekommen das mit einer Urkunde quasi quittiert, was sie dort gemacht haben. Und die andere Hälfte des Wettbewerbs, den ich für persönlich viel wichtiger halte, ist dieser pädagogische Teil. Das heißt, wir nehmen uns 10 Minuten Zeit für jeden. Derjenige kann seine Eltern mitbringen, seine Freunde mitbringen, wen auch immer. Die Kleinen bringen ganz viele mit, da kommt manchmal auch sogar die Oma mit rein. Und dann nehmen wir uns wirklich 10 Minuten Zeit, mit dem Jugendlichen zusammen nochmal zu rekapitulieren, was ist da jetzt passiert. Und ihnen auch Dinge mitzuteilen, die er mitnehmen kann. Ich sage der Jury immer, es genügen 5 Messages, die wir den Kindern mitgeben, das können die sich merken, damit die auch einen Mehrwert haben von dem Ganzen. Also dass sie jetzt nicht nur eine Urkunde haben und dann stehen irgendwie 20 Punkte drauf, sondern dass ihnen auch gesagt wird, das war richtig gut, an dem kannst du weiterarbeiten. Und im Übrigen habe ich jetzt noch einen Trick für dich, den dir vielleicht dein Lehrer oder deine Eltern noch nicht verraten haben, weil ich kenne dich nicht. Und das ist ja auch das Wichtigste, ne? Dass man relativ objektiv sein kann. Mhm. So ein Lehrer oder auch die Eltern, die sind schon sehr subjektiv, ne? Die kennen den Jugendlichen schon sehr genau. Und das wird aber nicht breit getreten und vor allen Dingen auch nicht, ja, so, wenn man das so in diesen Shows sieht, natürlich meistens sehr spektakulär breit getreten, sondern es passiert sehr intim und vor allen Dingen auch sehr geschützt. Mhm. Und wir versuchen da auch auf die jeweilige Persönlichkeit des Jugendlichen einzugehen.
Jetzt ist quasi ja der Bundeswettbewerb 2025 ist schon vorbei. Und man kann sich jetzt, also mit Ende der Sommerferien in Sachsen, kann man jetzt schon langsam wieder auf den Bundeswettbewerb 26 vorbereiten. Da kann jetzt schon die Bewerbungsunterlagen eingesehen und dann demnächst eingereicht werden. Und der Deutsche Musikrat, der verkündete Anfang Juli diesen Jahres neue Regeln für die Aufnahme zum Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Man muss ja mehrere Stationen durchlaufen. Warum neue Regeln? Wie lautete die Kritik?
Die Regeln sind jetzt eigentlich entstanden aus einer relativ großen Diskussionen, die wir jetzt seit Februar 2024 führen, gemeinsam mit dem Deutschen Musikrat. Der Wettbewerb ist ja auf 3 Ebenen, findet auf 3 Ebenen statt, Region, Land, Bund. Der Bundeswettbewerb wird durch den Deutschen Musikrat finanziert. Der hat nicht mehr genügend Mittel, sagt, wir können das nicht mehr in der Größenordnung veranstalten. Die Länder haben ganz andere Interessen, die sagen, wir wollen eigentlich noch mehr Teilnehmer dabei haben. Auf der Regionalebene, auf der Landesebene. Und es gibt das Prinzip, ich erbringe eine Leistung, kriege eine bestimmte Punktzahl und komme dann zur nächsthöheren Ebene. Und dieses System wurde jetzt durch den Deutschen Musikrat in Frage gestellt, da der gesagt hat, wir können nur Summe X zulassen. Mhm. Gibt es eine Zahl, 1200 Wertungen pro Bundeswettbewerb.
Das heißt, es kann vorkommen, dass ein Bundesland so und so viele Bewerber eigentlich entsenden möchte in dem Bundeswettbewerb, aber es geht nicht, weil es sonst zu viele werden.
Naja, so und da gab es die Diskussion darum, die ist ziemlich scharf geführt worden. Wir haben dann im letzten Jahr so eine Art Kontingenzsystem gehabt, was sehr groß kritisiert worden ist, was sehr viel Schaden auch für den Wettbewerb gebracht hat. Was man am Ende umgehen konnte und wo man jetzt gesagt hat, also wo die Länder gesagt haben, das haben wir jetzt einmal mitgemacht, das machen wir nicht mehr wieder und jetzt sagt der Bund, okay, dann müssen wir jetzt die Begrenzung einführen, das heißt, es gibt also jetzt für die Solisten, die müssen also auf Landesebene die Höchstpunktzahl von 25 erreichen. Früher gab es 23, 24, 25 Punkte, dann ist man zum Bund, jetzt muss man also mindestens 25 Punkte erreichen. Das ist ein System, was wir jetzt erstmal schlucken als Länder. Meines Erachtens nicht optimal, weil der Bund, glaube ich, wenig Courage hatte, bei sich selbst erstmal zu schauen. A, kann ich das fehlende Geld besorgen? Da glaube ich, das wäre möglich gewesen. Oder man hätte umverteilen müssen, man hätte Gewichtung neu setzen müssen. Dazu war er nicht bereit.
Weil mehr Bewerber mehr Raum brauchen, dafür mehr Geld oder mehr Personal, naja, es irgendwie solche Dinge?
Es ist ja, die Kosten sind ja durch die Decke gegangen nach Corona. Mhm. Also ich merke das ja selber. Wir haben Reisekosten plus 27% seit 2022. Okay. Wenn Sie einen Bus bestellen, wenn Sie eine Verpflegung bestellen, wenn Sie überhaupt kriegen. Mhm. Also das sind ja Kostensteigerungen, die ohne Ende sind. Mhm. Ja, also da knabbern wir alle dran, okay, und das dann ist verständlich.
Und dann hat man jetzt also entschieden, also 25 Punkte, dann geht es in den Bundeswettbewerb.
Genau, aber wow. Das ist glaube ich noch nicht das Ende der Diskussion. Aha. Wir müssen schauen, dass der Bund auch von sich aus Dinge da vielleicht ändert. Stichwort Punktsystem und so weiter. Da gibt es viele Themen, die, glaube ich, jetzt aber für die Hörer nicht so interessant sind.
Sie sagten schon, es wurde scharf miteinander debattiert. Und ich habe jetzt auch noch eine Stimme im Netz gefunden. Sie heißt Annick Göttler, postet unter Heart of the Keys, hat 290.000 Abonnenten auf YouTube. Und die hat was ins Netz gestellt, das hieß, die Zerstörung von Jugend musiziert. Das rekurriert auf einen anderen Post, der mal sehr berühmt geworden ist, oder ein anderes Video. Aber sie hatte mit diesem Video hatte sie 183.000 Aufrufe. Das heißt, sie hat eine unheimlich große Menge an Menschen da schon erreicht. Mhm. Inwiefern fließt sowas dann mit in die Diskussion ein? Kann man sich davon freimachen und sagen, nee, das ist eine Einzelmeinung, wir diskutieren auf anderer Ebene, oder spielt das irgendwie mit rein?
Das spielt natürlich eine Rolle. Also ich meine, die Rolle der Medien, des ganzen Social-Media-Bereichs, der spült natürlich auch in Jugendmusiziert hinein. Ne? Wir haben die Macht dieser sozialen Medien natürlich. Wer erreicht jetzt auf dem Punkt gleich 183.000 Menschen? Also das ist schwierig. Ne? Dass das jetzt vielleicht nicht jedem gefällt, was sie da gesagt hat, dass es natürlich sehr drastisch formuliert war, das hat jetzt wieder was mit sozialen Medien zu tun, ne? die das ja quasi hervorrufen, dass man möglichst drastisch sein muss, um auch viele Follower zu bekommen. Aber es war ein Teil der Diskussion und ich denke schon, dass das wichtig ist, dass auch, ich sag mal, die Kinder und Jugendlichen da eine Stimme bekommen. Mhm. Ja, wir müssen schauen. Also ich meine, der Wettbewerb muss sich wahrscheinlich, den gibt es jetzt 62 Jahre. Mhm. Der ist natürlich in den 60er Jahren gegründet worden unter der Maßgabe, wir brauchen Orchestermusiker. Weiß ich nicht, brauchen wir jetzt noch so viele Orchestermusiker? In der DDR ist damals Junge Talente gegründet worden, zur gleichen Zeit übrigens. In der DDR wollte man Wettbewerbe gewinnen. Da ging es damals darum, den Tschaikowski-Wettbewerb wieder zu gewinnen. Also das sind Maßgaben, die, glaube ich, in der Jetztzeit nicht mehr so aktuell sind. Wir brauchen jetzt ganz viel Musikpädagogen. Also der Wettbewerb muss sich, glaube ich, auch ein bisschen drehen. Also muss auch in die Neuzeit kommen. Und das sind alles Diskussionen, die, glaube ich, wertvoll sind. Also das geht natürlich nicht so schnell. Es ist ein Riesentanker. Der dreht sich nur langsam im Wasser. Aber sind Diskussionen, die geführt werden müssen.
Ja, und da ist
das ist
ja
auch eine Generationenfrage, ne? Sie haben natürlich in den Entscheidergremien natürlich noch Leute, die jetzt schon 10, 20 Jahre dabei sind und sagen, das war doch bis jetzt alles so schön und da muss jetzt nichts mehr geändert werden. Aber da bin ich sehr dankbar, wenn es da immer auch von außen Leute gibt, die sagen, hey, dreht euch mal ein bisschen.
Heute zu Gast bei MDR Kultur trifft der Chef vom Sächsischen Musikrat, Thorsten Tannenberg.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Thorsten Tannenberg, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ja, also Vorbild sind meine Eltern tatsächlich.
Warum? Das kann ja nicht jeder sagen.
Naja, also ich hatte eine traumhafte Kindheit in Leipzig. Die bestand eigentlich aus Klavierüben und Fußballspielen und ein bisschen Schule. Und jetzt so im Nachhinein haben mir meine Eltern sehr viel Freiraum gelassen. Es war auch die Zeit, glaube ich. Wir sind irgendwann mal, wenn es dunkel war und wir nichts mehr gesehen haben, sind wir nach Hause gegangen. Da habe ich einfach viel Glück gehabt und eine ganz ruhige Kindheit gehabt. Und mein Vater ist ja zeitig gestorben. Ich hatte dann ganz lange meine Mutter, die dann auch wirklich bis zum Tode noch begleitet. Und ja, da gibt es einfach gibt's eine Vorbildfunktion. Einfach dieser Fleiß. Ich meine, das waren Leute, die im Krieg aufgewachsen sind und dann einfach mit unfassbar viel Fleiß sich was aufgebaut haben.
Mhm. Ja. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Und irgendwie bin ich jetzt gespannt, was Sie sagen.
Tatsächlich mein Studium an einer Musikhochschule in Weimar. Weil ich bin da eher durch Zufall hingekommen, weil ich wusste nicht, was ich studieren sollte. Und es gab ja dann immer an der Schule jemanden, der Studienberatung gemacht hat und der dann einfach gesagt hat, du musst einfach gucken, was kannst du, Klavier spielen kannst du. Und da gibt's in Weimar ein Schulmusikstudium, heute würde man sagen Doppelfachmusik. Geht da einfach hin. Und da habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht und glaube ich mit viel Glück bestanden, weil ich kam nicht von einem Musikgymnasium aus Markkleeberg oder Dresden oder Halle, sondern hatte privat in Leipzig Klavierunterricht und habe dann das Glück gehabt, einfach an dieser Weimarer Hochschule ganz viel Kunst zu erleben. Wir haben eine Listoper uraufgeführt. Ich habe mit Peter Schreier in Salzburg auf der Bühne gestanden. Mhm. Wir haben Matthäus Passion, als Chor. Ah, ja. Matthäus Passion 1990 bei den Osterfestspielen in Salzburg gemacht. Und das sind so ganz tolle künstlerische Erlebnisse, wo man neben dem Studium einfach hineinstuppern konnte, was ist Bühne. Und ich habe ein riesiges Netzwerk noch aus dieser Zeit mit Kollegen, die alle noch irgendwo unterwegs sind, was mir im Alltag einfach total hilft und die jetzt mittlerweile in ganz Deutschland verstreut sind, als Orchestermusiker, als Musikpädagogen, als Schulleiter, und von dem partizipiere ich nach wie vor.
Das waren also sehr lebendige Jahre, und deswegen schließe ich gerne auch die Frage an, wann fühlen Sie sich denn heute am lebendigsten?
Am lebendigsten fühle ich mich tatsächlich, ja, auch wieder bei meiner Frau und bei meinen beiden Kindern. Mhm. Ja, ich habe zwei erwachsene Töchter, und das ist schon spannend, einfach zu sehen, was da aus den Kindern wird. Und ja, das ist auf der einen Seite natürlich loslassen, auf der anderen Seite natürlich ist man immer noch der Vater und ist gefragt, und da passiert immer noch ganz schön viel.
Woran glauben Sie?
Woran glaube ich? Ich glaube an die Liebe, glaube ich.
Was finden Sie schwieriger, anfangen oder aufhören?
Anfangen.
Also eher so der lethargische Typ.
Nee, das ist einfach der Respekt davor, ne? Weil man natürlich den Berg sieht und man immer wieder, auch wenn man ganz viel Erfahrung hat, und ich lebe ja mit der Maxine, am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf. Das heißt, egal wie wir das jetzt tun, morgen geht die Sonne wieder auf. Also es kann nichts passieren mit dir.
Sie haben jetzt eben von einer Kindheit gesprochen, in der Sie Klavier gespielt haben, Fußball gespielt haben und ein bisschen Schule.
Ja.
Das klingt wirklich traumhaft.
Ja,
gab es da mal den Wunsch, Konzertpianist oder Klavier zum Beruf zu erheben?
Ich glaube, das war eher nur von Dritten. Also mein Klavierlehrer und meine Eltern wollten das.
Die haben Sie dann
gesehen? Ja, ich war dann auch 3 Jahre hier an der Kinderklasse, an der Hochschule. Mhm. Und da kriegt man dann relativ schnell seine Grenzen aufgezeigt. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin heilfroh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich denke, in dem Bereich, wo ich jetzt bin, bin ich glücklich und kann viele Dinge ermöglichen für Leute, die sich mit Kunst und Kultur beschäftigen, und habe da wirklich mein Glück gefunden.
Können Sie sich an solche Momente erinnern, wo jemand Ihnen die Grenzen aufgezeigt haben, hat?
Ja, das waren Prüfungen einfach, wo man in dem Kammermusiksaal der Hochschule in Leipzig in der Krassistraße gesessen hat. Ganz vorn, so als 12-Jähriger an einem riesigen Flügel, und ganz hinten saßen so 4 Leute, die einem zugehört haben, ne? Und wo man dachte, um Gottes Willen, das willst du nie. Nein, das mag ich nicht.
Also es war einfach auch so ein bisschen diese Ehrfurcht oder dieser bisschen Angst vielleicht vor dem Moment, in dem dann alles passen muss.
Ja, und das ist, wie gesagt, also Klavier, das ist das Höchste, was es gibt, glaube ich, in dem Bereich.
Sie sind seit 1997 schon der Geschäftsführer vom Sächsischen Musikrat. Sie begleiten seit 1994 den Landesentscheid, jetzt in diesem Jahr zum 62. Mal ausgetragen. Wie gesagt, das Finale war jetzt im Juni in Wuppertal. 141 junge Sächsinnen und Sachsen sind im Spektrum alte Musik bis hin zu Streichinstrumenten solo, haben sich da präsentiert. Dann ja, gibt ja vielleicht auch der Bundeswettbewerb nachher so einen guten Überblick, wo wir jetzt eigentlich, also oder wo Sachsen jetzt so in der musikalischen Ausbildung gerade ist. Wo bewegt sich denn Sachsen im Ländervergleich?
Ja, das ist jetzt nichts, was offiziell veröffentlicht wird. Da gibt es also nicht so eine Ländertabelle, aber wir sind da sehr froh, dass wir tatsächlich nach den 3 bevölkerungsreichen Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen auf Platz 4 an der Länderwertung sind. Und das ist für Sachsen was sehr Gutes, und das behaupten wir auch jetzt schon tatsächlich seit den 90er Jahren.
Platz 4 ist ja wirklich beachtlich.
Und das ist wirklich sehr gut, weil wir sowohl im solistischen Bereich als auch vor allen Dingen in den Kammermusikensembles sehr gut sind.
Warum denn? Wie kommt denn sowas zustande?
Na gut, wir haben 2 Musikhochschulen. Wir haben Dresden-Leipzig. Wir haben ein sehr engagiertes Kollegium. Wir haben fantastische Lehrer an den Musikschulen, die das leben. Also, und ich kenne sehr viele Kollegen jetzt schon über 20 Jahre, und ich weiß, da kommen immer gute Schüler, ne? Und so, ich sage das immer, denn wenn wir die Urkunden ausgeben bei Jungen Musizier, das ist, sagen wir, so ein Quartett des Erfolges. Und ein Quartett ist einfach natürlich der begabte Schüler, aber ohne Familie, ohne die Eltern wäre der nix. Und sie brauchen natürlich einen super Lehrer. Und
das waren jetzt, glaube ich, drei, ne?
Ja, Schüler, das vierte fällt mir jetzt gerade nicht ein. Irgendwas gab es da noch. Okay. Aber ich wollte ja auf den Lehrer eher raus. Ja. Ne? Und sie haben einfach bei den Schulen einfach tolle Lehrer. Und da wissen sie immer, da kommen auch tolle Schüler.
Mhm.
Sie, also von da sage ich mal, und wir werden auch gut gefördert. Also Sachsen, ich meine, wir jammern immer herum und es gibt ja auch die Diskussionen, dass in Sachsen Kultur gestrichen wird und so weiter. Aber wir haben trotzdem im Vergleich, wenn ich so in die anderen Bundesländer schaue, eine sehr gute Kulturförderung in Sachsen, eine sehr fürsorgliche Kulturförderung. Und es, bei uns würde es zum Beispiel so eine Diskussion, wie es jetzt auf Bundesebene gibt, mit Jugendmusiziert nie geben. Mhm. Da ist Jugendmusiziert immer prioritär.
Sachsen hat doch gerade total mit den Staatskassen zu kämpfen und mit der Förderung in der Kultur. Wie geht's denn dann da jetzt gerade eigentlich im Landesverband Jugendmusiziert?
Betrifft ja, aber, Sie das auch irgendwie? Das berührt uns wenig, muss ich sagen.
Wie kommt das?
Weil wir einfach über die 30 Jahre eine gute Lobbyarbeit gemacht haben. Und es, glaube ich, allen Landtagsabgeordneten wichtig ist zum Beispiel, dass die Musikschulen gefördert werden. Da hat es keine Kürzungen gegeben bei den Musikschulen. Da bräuchten wir jetzt noch mehr Geld, ne? Also Stichwort Löhne und so weiter. Ne? Aber es hat erstmal keine Kürzungen gegeben. Und auch beim Musikrat hat es keine Kürzungen gegeben. Weil man sich, glaube ich, sehr bewusst ist, dass wir sehr in die Breite arbeiten. Ich meine, wir sind ungefähr bei 150.000 Menschen in Sachsen, die sich jede Woche mit Musik beschäftigen. Sei es der Chor in Hoyerswerda oder eben der Jugendliche, der in Leipzig in die Musikschule geht. Mhm. Wir haben 60.000 Musikschüler, die jede Woche in eine Musikschule in Sachsen gehen. Und das ist, glaube ich, ein Pfund, mit dem Sachsen wuchern kann. Und das ist sich Politik auch bewusst und pflegt es auch. Und da empfinden wir immer ein gutes Wohlwollen und auch eine gewisse Priorisierung.
Sie haben möglicherweise auch ein ganz gutes Auge darauf, was an finanziellen Mitteln wie gebraucht wird. Denn ich sehe, 1994 bis 96 haben Sie an der Sächsischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie den Diplom-Kulturmanager gemacht. Wie kam es zu dieser Überlegung? Hatten Sie da nochmal andere berufliche Wünsche oder war das einfach auch, um eben dem, was Sie jetzt geben, auch nochmal so ein Fundament zu verleihen?
Naja, das war damals einfach, ich habe gesagt, ich bin da ja als Schulmusiker reingerutscht. Ich hatte Projekte schon betreut in Weimar an der Hochschule. Ich habe da ja das künstlerische Betriebsbüro geleitet und dadurch kannte ich das Projektmanagement, aber es gibt ja so bestimmte rechtliche Dinge, die man beachten muss. Also einfach nochmal reinschnuppern. Und ansonsten halte ich es eigentlich, Geld kann man so und so verwalten. Ich mache das so, wie, als ob es mein privates Geld wäre. Wir können nur das ausgeben, was wir haben. Aber man kann klug mit Geld umgehen und man kann auch sehr viel Vertrauen erwerben. Also es ist ja eine Maxime von mir, sehr viel Vertrauen auch aufbauen zu Leuten. Man begegnet sich immer zweimal. Also es sind so ein paar Themen, die ganz wichtig sind. Persönliche Bindungen auch aufbauen zu Leuten, wo man einfach ein Netzwerk hat, wo man sagen kann, okay, es gibt bestimmte Basics, die wir für euch leisten.
Ja. Stichwort Netzwerk. Wir rutschen jetzt nochmal auf ein anderes Tätigkeitsfeld von Ihnen. Und zwar haben Sie auch den Vorsitz gehabt des Bundesverbandes Deutscher Liebhaberorchester 2004 bis 2017. Das finde ich ja sehr spannend. Liebhaberorchester. Und es gab auch internationale Bemühungen. Erst einmal, wenn Sie es vielleicht kurz fassen könnten, was macht so ein Bundesverband? Und dann möchte ich gerne danach nochmal auf diese internationalen Reisen zu sprechen kommen.
Ja, also der Bundesverband, das klingt ein bisschen merkwürdig, ist 1924 gegründet. Deswegen heißt er so, da heißt es, glaube ich, auch mittlerweile anders. Damals Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester sind über 800 Orchester in Deutschland, die sich in dem Bereich bewegen, Amateurorchester. Also es ist das Orchester an der Waldorfschule Bonn ist da Mitglied, aber auch das Universitätsorchester Dresden. Das sind alles freie Orchester, die sich organisieren. Das ist ein Riesenschatz. Es gibt es weltweit einmalig nur in Deutschland. Das gibt es vielleicht noch in der Qualität in Japan. Ansonsten gibt es sowas nicht auf der Welt, dass sich 850 Orchester in Deutschland finden. Und es war ein Zufall, dass wir freie Kapazitäten in Dresden hatten und der Bundeswettbewerb, der über 50 Jahre in Nürnberg seinen Sitz hatte, seine Geschäftsstelle wechseln wollte. Den habe ich damals nach Dresden geholt, weil ich es wichtig finde, dass wir auch im Osten Bundesverbände haben, die ja naturgemäß erstmal alle in Westdeutschland ihren Sitz haben und dadurch auch eine sehr westdeutsche Sicht auf die Dinge. Und wir haben damals eine riesige Notenbibliothek mit über 9000 Orchestermaterialien aus Nürnberg und Aachen nach Dresden geholt. Das ist quasi das, wovon der Verband lebt. Der verleiht Noten an seine Orchester. Und ist natürlich ein Riesennetzwerk. Und das war für mich nochmal auch so ein Feld, wo ich diese 10 Jahre ja, Projekte in Stuttgart, in Hamburg, in Bonn, in München, in Regensburg gemacht habe. Das war für mich nochmal so, noch mal so raus, ein bisschen raus aus Sachsen auch.
Und Sie haben auch Austauschprojekte organisiert, also unter anderem nach China, Russland, in die USA. Haben Sie jetzt noch gerade im Blick, was da jetzt gerade noch passiert und was vielleicht auch nicht mehr passiert? Sind diese Dinge jetzt auch in Richtung Osten irgendwie erstmal auf Eis gelegt oder ist da noch was möglich?
Na, das ist immer politisch natürlich auch determiniert. Aha. Also das ist jetzt eher wieder Arbeit Musikrat. Wir sind mit dem Landesjugendorchester und auch mit dem Jugendjazzorchester natürlich immer auf Austausch aus. Ja, also sowohl innerhalb von Deutschlands, aber auch von Europa. Und der Austausch nach China und auch nach Russland erschien mir sehr wichtig. Wir sind mit dem Orchester auch in Amerika gewesen. Wir waren in Südamerika mit dem Orchester, aber gerade in der Richtung Osten, Polen, Tschechien, aber eben weiter dann nach Russland und China erschien uns immer ganz wichtig, weil wir den Kindern und Jugendlichen einfach die Welt zeigen wollten, weil wir ihnen zeigen wollten, wie wird Kultur woanders gelebt.
Ist dir das jetzt noch möglich?
Das wäre teilweise möglich noch, ist aber zurzeit überhaupt nicht bezahlbar. Sie kriegen einfach das Geld nicht mehr zusammen. Die Kosten sind einfach so gestiegen. Wir sind da jetzt ganz vorsichtig gerade dran an Singapur. Wir bauen die Projekte meistens so, dass wir natürlich dann auch dort vor Ort privat, also wir haben ein Projekt gemacht in Russland, wo wir in der Wolga-Region waren und mit 80 Mann getourt sind und in Familien gelebt haben, also in russischen Familien, wo die Kinder einfach ja das Leben kennengelernt haben. Nicht nur wie so ein UFO gelandet und ein Konzert gespielt und wieder weg, sondern wirklich das Land kennengelernt haben. Das was ist ja für uns wichtig, ne? Also Kultur einfach. Und das ist zurzeit ganz schön schwierig.
Das sind natürlich Dinge, die möglicherweise auch einen Menschen noch so ein Leben lang prägen, ne? So eine
Orchesterfahrt. Für die Kinder, ne? Ja. Ist das ganz wichtig, also dass sie die Welt kennenlernen, ne? Dass sie das nicht nur die Welt aus irgendeinem Podcast kennenlernen oder vielleicht vor dem Bildschirm sehen, sondern dass sie die Menschen kennenlernen, die sich hinter so einem Begriff wie einem Land verbinden.
In jeder Generation gibt es diese Jugendpessimisten, die sagen, ach ja, die Jugend, die kann ja nichts mehr. Jetzt heißt es, die Jugend sitzt hauptsächlich an den Computern und an den Handys und da geht ja jetzt total viel verloren. Was würden Sie denn diesen Menschen sagen? Also würden Sie auch sagen, dass seit den 90ern da was nachlässt, was schwächer wird, oder ist Anzahl und Qualität der Musikschüler, bleibt die gleich, ist die hoch?
Also ich glaube, die Anzahl der Cracks, der Talente, der wirklichen Spitzenleute, die lässt nie nach.
Aha.
Die finden sie immer. Also wir haben jetzt gerade wieder einen Trompeter in Freiberg gefunden, ne, der da in irgendeinem Posaunenchor gespielt hat. Der ist jetzt 14, das wird mal ein super Trompeter werden. Also die wird es immer geben. Die zweite Reihe, also diejenigen, die irgendwie das just for fun machen, die sagen, wir wollen schon leistungsorientiert, wir gehen nicht nur zum betreuten Üben in die Musikschule, sondern wir üben schon, aber wir werden das nie als Spitzenkraft machen. Die macht mir ein bisschen Sorgen, weil die natürlich diese Welt um sich herum haben, diese Gesellschaft, die sich verändert mit den ganzen Verlockungen und so weiter.
Das heißt, und bringen Sie es mal auf den Punkt, was ist so der größte Feind der musikalischen Entwicklung derzeit?
Das sind die Medien.
Aha.
Natürlich, ja. Das ist die Ablenkung, dieses zerstreute Werden. Aber wie gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf und wir haben da ganz tolle Kinder und ich bin gerade gestern, wir hatten gestern ein Konzert in Chemnitz mit, wir haben so ein Landesjugendensemble Neueste Musik und da bin ich gestern mit 5 von den Teilnehmern, die habe ich von Chemnitz nach Dresden chauffiert und wenn sie den 5 zuhören, das ist ein Traum, über was sie sich unterhalten, wie nah die an Politik dran sind, wie die über Politik sprechen, wie die über ihr Instrument sprechen. Und für die lohnt es sich wirklich zu kämpfen und zu arbeiten.
Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit mit einem Jazzmusiker aus Berlin gesprochen, Shogo Seifert. Der sagte, ihm stecke immer noch die Pandemie in den Knochen, weil er in diesen Jahren das Ensemblespiel einfach nicht praktizieren konnte. Er sagte, es ist wie eine Lücke, das fehlt ihm immer noch und es fällt ihm schwer, das richtig aufzuholen. Merken Sie das bei den Kindern auch? Hat das irgendwie Spuren hinterlassen?
Ja klar, also wie gesagt, vor allen Dingen in dieser zweiten Reihe, also in denen, die jetzt nicht so hart sind, ne? Die jetzt nicht so eine Disziplin in sich verspüren und auch die vielleicht auch von zu Hause nicht so einen Rückenwind bekommen. Für die war Corona natürlich schwierig. Das muss man wirklich sagen. Also das ist ein Ding. Und was mich aber viel mehr beschäftigt ist, dass wir uns im Mai 2020, also quasi beim Beginn der Pandemie, wo wir festgestellt haben, was es für Lücken gibt im Kulturbereich, was wir für Defizite haben, wo wir sagen, da konnten wir jetzt überhaupt nicht reagieren, was wir uns da geschworen haben, Politik, Kultur und auch die Freien, vor allem die Künstler. Und es ist nichts passiert. Also wir haben die Pandemie irgendwie überstanden. Wir sind jetzt zum Alltag übergegangen. Und wenn morgen wieder eine Pandemie beginnt, wären wir auf dem gleichen Stand. Und das ist für mich eigentlich das Bedrückende, dass wir daraus nichts gelernt haben.
Sagt Thorsten Tannenberg. Er ist Chef des Sächsischen Musikrates, heute zu Gast bei MDR Kultur trifft. Herr Tannenberg, es gibt so eine ganz wunderbare bundesweite Initiative, gerade wenn wir jetzt über die zweite und die dritte Reihe sprechen. Für jedes Kind ein Instrument. Glauben Sie, dass der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer für sowas empfänglich ist?
Das müssen die Länder machen. Also das ist nett, dass der Bund sich für Kultur interessiert. Und es gibt sicherlich auch Dinge, die bundesweit organisiert werden können. Aber diese Dinge müssen die Länder organisieren. Das müssen die Kommunen vor Ort organisieren, weil da die Bedarfe auch gemacht werden sind. Wir haben ja Jeki in Sachsen an 50 Grundschulen.
Jeki nennen Sie
Jeki,
das?
Ja, jedes Kind. Ein Instrument, aha, nicht sein Instrument, sondern ein Instrument. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil wir einfach da mal einfach zwei Jahre Kindern die Möglichkeit geben, in diese Welt einzutauchen, ohne jetzt den Druck zu haben, dass sie am Ende alle in die Musikschule rennen. Einige tun das, andere nicht. Aber dass wir ihnen einfach die Chance geben, mal diese Welt zu erleben, was das bewirken kann, wenn ich mit anderen Kindern zusammen musiziere. Das ist was unfassbar Schönes und viele werden das nie kennenlernen. Und das können wir mit diesem Projekt machen, aber das muss in den Ländern passieren. Das auch kann Herr Weimar nicht aus Berlin
organisieren. Sie werden das nie kennenlernen, auch nicht im Schulunterricht, in den Schulen. Wie viel können die denn da abfangen und was vielleicht auch nicht?
Nein, in der einen Musikstunde können sie nicht viel tun. Da können sie natürlich immer Interessen wecken. Ja? Und es gibt viele Kollegen, die machen noch Chor und die machen Orchester an den Schulen und so weiter. Ne? Also so im außerschulischen Bereich. Da können sie immer, da erreichen sie alle. Also die Schule hat natürlich den Vorteil, dass sie jedes Kind erreichen. Aber das ist eine ganz andere Maxime. Da geht es darum, jeden mitzunehmen. Jeden, der in der Klasse sitzt. Da können sie jetzt nicht leistungsorientiert arbeiten. Sondern da geht es darum, dass alle Kinder singen. Dass alle Kinder ihre Stimme erkennen. Ne? Dass sie erkennen, wie wichtig Stimme ist. Wie wichtig Sprache ist, ne? Und wie wichtig Kommunikation ist, dass ich in so einem Chor miteinander was tue und nicht jeder einzeln. Oder dass ich auch Disziplin lerne, ne? Dass ich pünktlich zu einer Probe kommen muss, weil andere Kinder warten auf mich. Das sind so eine Grundtugenden, die sie da im Musikunterricht, glaube ich, ja, anregen können. Aber weiter muss dann jeder selbst loslaufen.
Und wir hoffen natürlich,
dass
das möglichst viele auch tun und dass möglichst viele dann auch wahrnehmen, es gibt da diesen Wettbewerb,
ja.
Jugendmusizier, der ja im Grunde so, das ist ja so der größte Musikvergleichswettbewerb von Menschen, die noch nicht studieren, sage ich mal so. Und das geht jetzt wieder los, der Jugendmusiziert-Wettbewerb 2026 wirft jetzt schon so ein bisschen seine Schatten voraus. Anmeldung läuft im November, Ende Januar kommen Sie, Herr Tannenberg, dann wieder ins Spiel und Sie betreuen den Landeswettbewerb seit 1994. Was heißt denn das jetzt eigentlich für Sie? Was machen Sie da alles? Was kommt jetzt ab Januar wieder auf Sie zu?
Naja, wir reden jetzt gerade in der nächsten Woche mit den Kollegen, die Regionalwettbewerbe organisieren. Die sind ja in Dresden, Leipzig, Hoyerswerda, Chemnitz und Zwickau im Januar dann. Da bin ich eher so Beobachter und helfe den Kollegen, wenn es darum geht, irgendwas zu organisieren. Wir organisieren jetzt natürlich in Vorbereitung jetzt schon den Landeswettbewerb, der im März dann in Zwickau stattfinden wird. Da freuen wir uns sehr, weil die Zwickauer uns mögen und uns gern willkommen heißen. Wir haben da eine sehr engagierte Oberbürgermeisterin, die gesagt hat, wir freuen uns auf euch. Das ist auch mal ganz wichtig. Man braucht Kommunalpolitik dazu natürlich, weil wir Räume brauchen, weil wir Geld brauchen. Und da freuen wir uns schon sehr auf Zwickau. Und ja, und spätestens Ende Januar mache ich dann Zeitpläne und dann müssen Juroren eingeladen werden. Die werden jetzt schon angefragt zumindest. Brauchen wir 70 Juroren und dann müssen Zeitpläne gemacht werden. Und dann freue ich mich auf die ganzen Kollegen und Schüler. Und das ist immer ein Meeting, 6 Tage im März jeden Jahres, wo sich die Kollegen treffen, wo wir uns treffen. Und manche Kollegen sehe ich einmal im Jahr beim Landeswettbewerb.
Und dann in dieser Runde also mit dem Regelwerk 25 Punkte zieht.
Genau, und das wird noch ein paar Diskussionen geben. Sicherlich. Und dann schauen wir mal, wie die Jurys damit umgehen.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Julia Hämmerling. Thorsten Tannenberg, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Hiersein. Das war sehr, sehr spannend, mal so richtig da reinzuschauen in die Förderung von Jugendlichen und Kindern beim Musizieren.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung, Frau Hämmerling.
In der kommenden Woche ist Samo Darian zu Gast. Samo Darian leitet seit 2023 das bundesweite Förderprogramm Aller Land zusammengestalten, Strukturen stärken. Bund und Länder fördern mit 45 Millionen Euro da kulturelle Projekte in ländlichen Regionen. Da werden wir also einiges kennenlernen. Zu den bundesweit 30 ausgewählten Projekten gehören 6 eben auch in Mitteldeutschland. Mein Name ist Julia Hämmerling. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.